Der Ausgangspunkt dieser Krise ist ja hinlänglich bekannt. Einige EU-Staaten bekommen vom Finanzkapital, von den Banken keinen Kredit mehr. Und darüber wird klar, dass die ganzen staatlichen Ausgaben, die ganze Bewirtschaftung des nationalen Lebens, die der Staat organisiert, dauerhaft auf Kredit gestellt ist, dauerhaft von der Verfügung über Kredit abhängig ist. Schulden machen, das ist nicht etwas, was ein Staat mal tut oder mal nicht, um damit gelegentlich Löcher zu stopfen. Es ist ein dauerhaftes Mittel der Finanzierung der Staatstätigkeit, fest eingebaut und eingeplant. Und nur weil das so ist, kommt es überhaupt dazu, dass die Verweigerung dieses Kredits durch die Banken so eine flächendeckende ökonomische Katastrophe produziert, wie sie man sie in Griechenland im Moment studieren kann. Die Banken entscheiden da, wie sie immer entscheiden, wenn sie die Fortsetzung von Krediten verweigern. Sie verstrecken das Urteil, dass ein bestimmter Schuldner sich für ihr Geschäft nicht mehr lohnt. Und in diesem Fall verstrecken sie halt dieses Urteil an einem ganzen Gemeinwesen. Und an diesem Urteil, dieser Staat lohnt sich nicht mehr für uns, entscheidet sich offenbar ganz grundsätzlich, ob Staaten im modernen Kapitalismus über die nötigen Mittel für ihre Tätigkeit und ihren Betrieb verfügen oder nicht. Das heißt, ein Staatswesen muss offenbar wie ein Kapitalinvestment als permanente Quelle von Zinserträgen funktionieren, damit er überhaupt funktioniert. Dann ist auch Geld in jeder Menge da, um die nötigen Staatsfunktionen auszuüben. Und diesem Kriterium unterwirft sich jeder moderne kapitalistische Staat, wenn er sich verschuldet. Warum ist es so? Es hat einen ganz grundsätzlichen Grund in dem, wofür der Staat Geld braucht und was er eigentlich mit diesem Geld macht. Da hat sich nämlich, um alles zu kümmern, was der Kapitalismus, den er regiert, so an von der Gewalt organisierten Funktionen benötigt, damit er überhaupt funktioniert. Angefangen von einem Rechtssystem über das Schulwesen, Infrastruktur, Energiepolitik, was nicht alles, lasst euch durch den Kopf gehen. Von wegen, die Wirtschaft findet in der Wirtschaft statt. Der gesamte Laden funktioniert überhaupt nur. Die sozialen Beziehungen sind überhaupt nur zu regeln und aufrechtzuerhalten, wenn ständig die Gewalt da unterwegs ist und sei es mit Recht, sei es mit Geld, Zuschüssen, dafür sorgt, dass das Verhältnis zwischen seinen ökonomischen Subjekten klappt. Mit Geld regiert der Staat, er beaufsichtigt und betreut seine Gesellschaft nach innen und außen und die Mittel dafür bezieht er aus seiner Gesellschaft in Form hoheitlich einkassierter Steuern. Und das ist deswegen eine Daueraufgabe, mit der moderne Staaten nie fertig sind, weil das Kapital mit seinem Wachstum und der Art und Weise, wie es Reichtum produziert, als Konkurrenz gegeneinander, als Ausbeutung der Arbeitskraft, als Benutzung der Natur und der Umwelt für Kapitalverwertung, weil das Kapital ständig Schäden und Probleme und Störungen und so weiter produziert, die bewältigt sein wollen und die privaten Geldeigentümer problemlos bei der Staatsgewalt abladen und sagen, da kümmerst du dich mit mal drum, das ist für unser Geschäft nicht lohnend. Und deswegen können sich moderne Staaten auch nicht für ihre Betreuung dieses Geschäfts auf die Mittel beschränken, die ihm seine Steuerzahler gerade geben. Er braucht sie ja immer gerade am meisten dann, wenn die am wenigsten abzugeben haben. Um Wachstum zu betreuen, macht der Staat sich mit Hilfe von Kredit unabhängig von dem aktuellen Stand des Geschäfts auf seinem Territorium, gerade deswegen, weil er will, dass dieses Geschäft dauerhaft wächst, störungsfrei, möglichst problemlos immer wieder erarbeitetes Geld neu für Geldvermehrung benutzt wird. Und genau in dieser Eigenschaft kommen Staaten für Banken als Schuldner in Frage und er gilt ihnen sogar normalerweise als ein besonders guter, weil seine Zahlungsfähigkeit eben hoheitlich aus seinem Standort kommandiert ist, nicht abhängig ist von einzelnen Geschäften, sondern er sich am Gesamtresultat seiner Ökonomie im Geld bedient. Der Preis für die Freiheit, die der Kredit dem Staat bei der Bewirtschaftung seiner kapitalistischen Produktionsweise besorgt, der Preis dafür sind die Zinsen und die Tilgung, die er dafür beim Finanzkapital abdrücken muss. Und für die Art und Weise, wie moderne Staaten das machen, gibt es auch schon längst ein durchaus durchgesetztes Wort, das nennt sich nämlich Netto-Neuverschuldung. Und Netto-Neuverschuldung weist darauf hin, dass das Bezahlen von Zinsen, die dauerhafte Benutzung des Kredits bereits sozusagen eingeplant ist in den Haushalt selber, der dafür herhalten muss und herhält immer wieder neuen Kredit mit den Resultaten, den alten Kredit mit neuem Kredit zu bedienen. Der Staat fungiert so für diejenigen, die ihm Geld leihen, für die Banken, für die Besitzer staatlicher Anleihen, als ein Stück Mittel der Vermehrung ihres Kapitals. Und das tut er, obwohl seine Ausgaben vom Standpunkt der kapitalistischen Geldvermehrung aus betrachtet Konsumausgaben sind, bei denen sich gar nichts vermehrt. Es verdient zwar schon immer irgendein Kapitalist, wenn ein Staat eine Schule baut, aber die Schule selber ist kein Mittel der Kapitalvermehrung, sondern schlicht und einfach Staatskonsum. Und ob aus der Gesamtheit der staatlichen Ausgaben und dem, was der Staat da an Vorleistungen erbringt, damit Kapitalismus geht, im Resultat Wachstum rauskommt oder nicht, ja, das ist eben eine Frage dessen, wie gut die Geschäfte seiner Kapitalisten, seiner Unternehmen auf seinem Territorium gelingen. Und weil das so ist, stellt die staatliche Politik seinen Haushalt selbst unter diese Anforderungen. Sämtliche Haushaltsposten sind dem Kriterium unterworfen, dass sie zum Wachstum beitragen sollen. Wenn eine Schule gebaut wird oder ein Ausbildungsgang in der Universität eingerichtet wird, dann entblödet sich ein Bildungsminister nicht zu behaupten, die Ausbildung dieser ganz konkreten Person wäre ein wichtiger Faktor für das Wachstum des deutschen Kapitals. Den Zusammenhang in dieser Weise hat zwar kein Mensch jemals hinten und vorne gesehen, aber man merkt, was der Gesichtspunkt ist. Dafür soll es taugen, den Bedarf, der da vorliegt, dem soll entgegengekommen sein. Und wenn sich hinterher herausstellt, dass es nicht der Fall ist, das konnte man ja flächendeckend an der ehemaligen DDR studieren, dann werden eben auch Leistungen, die schon erbracht worden sind, wieder abgeräumt, weil eine Straße, an der dann kein Unternehmen steht und nichts produziert wird, lohnt sich nicht und muss deswegen auch nicht gepflegt werden. Der Staat sieht auf die Wachstumswirkung seiner Ausgaben, organisiert seinen Haushalt so, dass der dazu beiträgt, dass mehr Gelderträge in seiner Wirtschaft zustande kommen, aus denen er sich dann wieder in Form von Steuern bedienen kann. Das macht seine Kreditwürdigkeit aus, und diese Kreditwürdigkeit ist der oberste Gesichtspunkt, nachdem er Einnahmen sich verschafft und Ausgaben tätigt. Und so kommen Löhne und Sozialausgaben, also der Lebensunterhalt der normalen Menschheit, bei der staatlichen Bewirtschaftung immer schon vor. Es ist nämlich nicht erst in der Krise so, dass der Staat sich für die Frage sehr interessiert, was eigentlich die Anwendung der nationalen Arbeitskraft den ganzen Laden kostet, nämlich sowohl das Kapital als auch ihn, und was sie unterm Strich betrachtet an Wachstumserträgen bringt. Da gibt es ein nationales Lohnniveau, da werden die Zahl der Arbeitstage zusammengezählt, da werden die Nationen verglichen unter dem Gesichtspunkt, wo wird am meisten Urlaub gemacht, die Höhe der Sozialleistungen wird abgeklopft, die Produktivität der Arbeit, wie auch immer gemessen. Immerzu mischt sich die Staatsgewalt in die Definition dieser Wirtschaftsfaktoren ein, unter dem Gesichtspunkt, ja, Der Lebensunterhalt der Massen ist einerseits eine Kost, sowohl für den Staat als auch fürs Kapital. Er soll aber lohnende Kost sein, eine Kost, die deswegen in Ordnung geht, weil mit ihrer Hilfe Kapitalwachstum zustande kommt. Funktional und nützlich für Wachstum sollen Sozialleistungen und sollen Löhne sein. Und das ist der Maßstab, an dem nicht nur ununterbrochen über den Lohn geredet wird, sondern um den sich auch praktisch gekümmert wird. Ich komme daher nochmal am Schluss auf diesen Punkt zurück, weil wie das in Deutschland in den letzten Jahren passiert ist, da gibt es ja auch einiges Erfahrungsmaterial. In diesem Verhältnis zum Staatshaushalt und zum Wachstum steht der Lebensunterhalt der Leute, steht der Lohn, den sie bekommen und das, was sie für ihn leisten müssen, immer schon in der nationalen Wirtschaft. Das kann man zum Beispiel auch dem Spruch von der Merkel entnehmen, wenn die sich in ihrer Neujahrsansprache hinstellt und sagt, warum stehen wir eigentlich in der Krise so top da? Warum hat Deutschland so niedrige Zinsen und kann Schulden machen und hat immer noch Exporterträge? Naja, dazu hat der Staat nicht unwesentlich mit seiner Reform des Arbeitsmarkts, mit Hartz IV und der Agenda 2010 beigetragen. Das ist ein Vorbild für Europa, so muss man das machen, um Arbeit zum nützlichen Faktor für nationale Wirtschaftserfolge zu machen. Zwei Fazit. Erstens, so ist der Staatshaushalt dauernd auf Kredit gestellt. Zweitens, so kommt der Lebensunterhalt der normalen Menschheit in diesem Haushalt vor. Und auf diese Weise wirtschaften Nationen dann eben mit Erfolg oder, wie man jetzt an Griechenland und so weiter studieren kann, eben auch mal ohne Erfolg. Solange das Finanzkapital, die Banken diese staatliche Haushaltspolitik als eine beurteilen, die ihnen die Sicherheit ihrer zukünftigen Erträge verspricht, läuft der Kredit. Wenn sie das dem Staat nicht mehr zutrauen, dann wird er gestrichen. Und dann machen sie das Urteil praktisch wahr, was man jetzt in Griechenland studieren kann. Staatsausgaben, staatliche Leistungen sind unnütze Verschwendung, weil sie haben es nicht dazu gebracht, dass daraus unterm Strich ein Wachstum, allgemeines Wachstum nationaler Gelderträge rausgekommen ist. Da sind die Banken ganz cool. Die haben die gleiche Stellung zu einer politischen Hoheit wie zu jedem anderen Gläubiger. Auch beim Unternehmen, dem sie nicht mehr Kredit geben, ist angesagt, dass die Produktion eingestellt wird, die Maschinen verrotten, die Leute entlassen werden. Und nicht sehr viel anders stellt sich das Finanzkapital zu einem politischen Gemeinwesen, das es dem Bankrott bescheinigt. Bahnen und Fähren, Brücken, Schulen, Krankenhäuser, Renten, alles ist zu viel, alles ist unnütze Geldausgabe, weil unterm Strich hat es ja nicht dazu geführt, dass im Land so viel verdient worden ist, dass der Staat die Schulden, die es für die Pflege seines Standorts aufgenommen hat, ausreichend hat bedienen können. Ohne Kredit ist der Staat deswegen ökonomisch machtlos. An seinen Aktivitäten hängt der ökonomische und soziale Zusammenhang der Gesellschaft. Und wenn er für diese Tätigkeiten kein Geld mehr hat, dann haben eben auch diejenigen kein Geld mehr, die bislang von diesen Tätigkeiten gelebt haben, die Staatsbediensteten und all diejenigen, bei denen die ihr Geld ausgegeben haben. Und das gilt im Übrigen umso mehr, je mehr dieser ganze Laden eben an dem hängt und von dem mitfinanziert wird, was der Staat an Geld kassiert und wofür er es ausgibt. Und dann kommt es in der Tat zu so Phänomenen, wie man sie jetzt in Griechenland studieren kann. Es ist ja alles nach wie vor da, wie vor dem Bankrott. Die technischen und materiellen Mittel der Produktion, die Arbeiter sowieso. Aber all diese vorhandenen Mittel legt man brach und lässt sie verkommen, schließt sie, fährt sie zurück, wenn sich deren Anwendung nicht in ausreichenden Gelderträgen niederschlägt, mit denen der Staat seinen Kredit bedienen kann. Dann gibt es es tatsächlich, dass mitten im 21. Jahrhundert in einem europäischen Land wieder gehungert wird. Und das ist dann der Grund und nicht Missernten oder irgendwelche Fehler bei der Organisation von Versorgung. Da merkt man dann auch, dass es um Versorgung offenbar von vornherein gar nicht gegangen ist, sondern dass die von vornherein unter die Maßgabe gestellt ist, entweder sie lohnt sich oder sie findet nicht statt. Das ist das, was die Krise für die Leute bedeutet. Man muss allerdings schon dazu sagen, die Staatsgewalt, die bleibt sich auch in dieser Lage treu. Die Idee, dass man vielleicht auch Leute und Produktionsmittel anders zusammenführen könnte, denn über den Kredit, den der Staat von der Bank bekommt, kommt kein modernen Politiker, das erschien ihm total abwegig. Der Staat stellt sich auf den Standpunkt, wenn ich mir die Betreuung meines Standortes nicht mehr leisten kann, dann findet sie eben nicht mehr statt. Er reicht seine Pleite an seine Gesellschaft weiter und dann ist sein Anliegen erstmal gar nicht mehr eine funktionale Betreuung der Armut als Mittel für Wachstum, sondern eine rein negative Stellung zu den Leuten. Die sind dann nur noch pur überflüssiges Volk, bloß noch Kost in den Haushalt und wenn sie noch ein Einkommen haben, Quelle zum Abkassieren, um die Fähigkeit zur Schuldenbedienung auch in der Krise zu beweisen. Es bleibt also gar nicht dabei, dass das Kapital sich in der Krise an seinen Beschäftigten schadlos hält, deren Unterhalt senkt oder streicht. Armut nimmt hier tatsächlich den Gehalt einer staatlich durchgesetzten, absichtsvollen Veredelung an, und zwar exakt mit dem Zweck, zu beweisen, dass man auch in der Krise mächtig und willens ist, sein Land dafür herzunehmen, das Vertrauen der Finanzkapitalisten auch dann noch zu retten, wenn sie selber gesagt haben, dass die Grundlage für das Vertrauen kaputt ist. Das ist der Gehalt dessen, was derzeit in der EU am Fall Griechenlands in Extrem abgewickelt wird, aber durchaus in Spanien und Italien in beiden Bereichen genauso. Die Partnerstaaten, die kreditmächtigen Staaten, garantieren auf verschiedene Weise für die Schulden der Staaten, die keinen Kredit mehr genießen. Sie zwingen die Gläubiger zu einem partiellen Verzicht auf Ansprüche und die zahlungsunfähigen Schuldner müssen tun, was sowieso von ihnen verlangt ist. Sie müssen ihr Verhältnis zum Finanzkapital wieder in Ordnung bringen. Und das tun sie nach Kräften.